Ein paar Jahre nach der Jahrtausendwende diskutierten politisch interessierte Leserinnen und Leser in den Vereinigten Staaten die Thesen eines erfolgreichen Sachbuches, in dem es um den Aufstieg des Konservatismus in den USA ging, insbesondere in Gegenden, in denen die Bevölkerung zuvor tendenziell vielleicht eher linke oder libertäre Einstellungen pflegte. Das Buch trug den Titel »What's the matter with Kansas?«, also ungefähr »Was ist da in Kansas los?« Der Bundesstaat Kansas, dieses weite, platte Stück Land in der geografischen Mitte der USA, so die Hauptthese des Buches, sei politisch weit über die Mitte hinaus nach rechts gerückt. Kansas wurde in der damaligen Debatte zur Chiffre für den allgemeinen Rechtsruck, der sich in den Regierungsjahren von George W. Bush bereits deutlich zeigte, der in den darauffolgenden Jahren aber noch mächtig Fahrt aufnahm und schließlich in die rechtspopulistischen Aktivitäten eines Donald Trump mündete, der, wir haben es alle noch gut in Erinnerung, bestehende Denkmuster dankbar aufnahm und sie bis weit in die krudesten Verschwörungserzählungen hinein fortsetzte. Es ist also definitiv nicht erstaunlich, dass ein Roman des US-Autors Ben Lerner, in dem der gesellschaftliche Umschwung zum Konservatismus und die zunehmende Sprachlosigkeit von Bürgern mit unterschiedlichen Überzeugungen beschrieben werden, in Kansas spielt, genauer in dessen Hauptstadt Topeka. Der Held des Romans mit dem Titel »Die Topeka-Schule« heißt Adam. Er ist Schüler an einer Highschool in Topeka. Seine Eltern, beide Psychotherapeuten, stammen ursprünglich von der zumeist als elitär und intellektuell geltenden Ostküste. Auch dies eine typische Chiffre in vielen US-Diskursen. Die beiden haben aber bei einem psychologischen Institut in Kansas angeheuert und sind dorthin gezogen. Sie führen am neuen Wohnort ein Leben als öffentliche Personen, die anderen Menschen zugewandt sind, und sie bemühen sich, Adam in diesem Geist zu erziehen. Hier ein Zitat aus dem Text. Folksänger, Gemeinwesenarbeiter, Sexperten, Schriftsteller und feministische Wissenschaftlerinnen wohnten in dem großen viktorianischen Haus seiner Eltern, wenn sie durch den mittleren Westen kamen. Adam war stets interessiert, eignete sich rasch, neue Arten zu denken und zu reden an. Die Eltern waren stolz auf seine politischen Ansichten. Er schrieb Bestnoten, sie ahnten nicht, dass er in Mathe spickte. In Rhetorik war er ein Star. Er las und schrieb Gedichte, wahrscheinlich würde er auf einer Elite-Uni landen. Zitat Ende. Es wird rasch deutlich, dass diese positive Einschätzung nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Adam ist launisch, mitunter aufbrausend. Er hat Schwierigkeiten, seine Impulse zu kontrollieren, leidet unter Migräne und wird immer öfter von Ängsten übermannt. Und natürlich ist Adam mit seinen Problemen nicht allein Sohn, sondern er wird auch zum Patienten seiner Eltern. Auf der Highschool zeigt Adam bemerkenswerte Talente und er weiß, sie einzusetzen. Er ist der große Aktivposten im Debattierclub seiner Schule. Auch das ein sehr US-amerikanisches kulturelles Phänomen, das Debating, die Debatte, die in Form eines harten Wettbewerbs unter Schülern und Studierenden ausgetragen wird. Adam weiß, wie er im öffentlichen Wettstreit seine Gegner durch die eigenen Wortkaskaden in Grund und Boden reden kann. Dabei geht es weniger um die Überzeugungsleistung, dass die eigene Argumentation besser ist als die der anderen, sondern um die besten strategischen Kniffe, mit denen man den Gegner mittels des eigenen Vortrags überwältigt. Rasend schnell vorgetragene Punkte, die Verlagerung der Debatte auf obskure Nebenschauplätze, das Nachhaken, wenn ein Detail unsauber präsentiert erscheint, wodurch die Debatte insgesamt Stück für Stück verunmöglicht wird. Wer sich auch nur ein klein wenig mit den Debatten auf den politischen Bühnen der USA beschäftigt, sieht dort ebenfalls mehr Strategie als inhaltliche Auseinandersetzung. Die Schülerinnen und Schüler in Ben Lerners Roman verinnerlichen exakt jene Herangehensweise, wie sie in Washington D.C. auch angewandt wird. Eine Herangehensweise, die längst nur noch zur Frontenbildung führt und die die Kommunikation schließlich zum Versiegen bringt. In der Erzählgegenwart des Romans verfolgt man Adams innere Kämpfe während der Vorbereitung auf ein wichtiges Debattierturnier. In diese lineare Story eingeflochten sind Episoden aus dem Leben seiner Eltern, teils aus der Gegenwart, teils in Form von Rückblenden auf die Vergangenheit. Was hier gezeigt wird, ist die Welt von Wissenschaft und Medizin, eine Teilmenge der Gesellschaft, die von einer immer größer werdenden Zahl einfacher Leute als abgehoben gebrandmarkt wird. Als Adams Mutter ein feministisches Sachbuch schreibt und damit zur lokalen Berühmtheit wird, schlägt ihr der Hass von wildfremden Männern entgegen, die sie diffamieren und bedrohen, ihr nachstellen und alles daran setzen, dass sie in verschiedenen Communities ausgegrenzt wird. An eine Debatte über die Themen des Buches ist nicht zu denken. Worauf es den Angreifern, insbesondere den ultrarechten und religiösen Männern, ankommt, ist die Bekämpfung von allem, was der männlichen Machtposition gefährlich werden könnte. So haben wir sie alle versammelt. Die Krisen zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den politischen und religiösen Überzeugungen, dazu die Krisen bei der Erziehung, bei der Kommunikation, beim Auseinanderfallen des sich selbst vereinigt nennenden Landes in kleine und kleinste Gruppen. Wer sich an die Debatten in den frühen Nullerjahren erinnert, erhält in Ben Lerners Roman Die Topeka-Schule eine Ahnung davon, was in Kansas, also in den USA, in den letzten Jahrzehnten los war. Wer sich fragt, worin die Ursachen der gigantischen gesellschaftlichen Spaltung in den USA liegen, findet hier in einer modernen literarischen Form ein paar Antworten. Die Topeka-Schule wurde von Nikolaus Stingel aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und ist im Surkamp Verlag erschienen. 395 Seiten im Hardcover zum Preis von 24 €.